Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo miteinander, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu unserer ultimativ weihnachtlichen Ausgabe von unserem Podcast «Konvers». Ein Tag vor Weihnachten kommen wir und wir dürfen sagen, wir haben ein Geschenk mitgebracht. Wir haben nämlich hoher Besuch und wir haben uns den auch ganz bewusst aufgespart als frohe Botschaft vor Weihnachten. Stefan, willst du vorstellen, wer mit uns da im Reflab im Podcaststudio sitzt?
Viele von euch haben es ja schon gewusst und haben noch Fragen geschickt, die wir heute können stellen und darüber diskutieren. Es ist Rita Famos. Rita hat Theologie studiert in Bern, in Halle. Das war damals noch DDR, wo du dort studiert hast, gell, Rita?
Ja, genau.
Und nachher in Richmond. Und dann hast du 18 Jahre lang als Pfarrerin geschafft, an zwei verschiedenen Orten. Du warst Sprecherin beim Wort zum Sonntag, Leiterin von der Ausbildung von der Pfarrschaft bei den Deutschschweizer Kirchen. Eine Spezialseelsorge von der reformierten Landeskirchen in Zürich geleitet. Dort haben wir uns näher kennengelernt. Und jetzt bist du Präsidentin von der EKS. Was ist das eigentlich genau? Ist das so etwas wie eine Bischöfin?
Also grüß dich miteinander. Hoi Sibyl, hoi Stefan. Ich freue mich, dass wir da miteinander ein Gespräch führen über meine neue Herausforderung. Was ist das eigentlich, EKS-Präsidentin? Also zuerst bin ich einfach mal eine Vereinspräsidentin. Die evangelisch reformierte Kirche ist ein Verein. Und der steht der Präsidentin vor. Und da kommt ganz viel also Vereinsmanagement zum Zug, wie man so einen Verein organisiert, präsidiert, repräsentiert. Ist eigentlich ganz etwas, wo ganz viele Leute in dieser Schweiz, die ja das Land von Vereinen ist, macht. Aber gleichzeitig hat das Amt natürlich auch etwas Pastorals. Ich bin vielleicht so etwas wie die nationale Pfarrerin, die halt die Kirche auch gegen raus vertritt. Oder? In der neuen Statuten hat es so wie drei Aufgaben, die die Präsidentin so hat. Das eine ist, Kirche repräsentieren, das habe ich jetzt auch gemerkt. Oder? Ich hatte sehr viele Medienanfragen. Die Leute wollten wissen über die Reformierten und über die Zukunft der Reformierten. Repräsentieren, auch bei politischen Behörden, bei anderen Kirchen. Genau, das ist ein wichtiger Auftrag. Nachher heisst es, man soll die Gemeinschaft unter den Mitgliedskirchen fördern. Das ist die zweite Aufgabe. Also wir haben 26 Mitgliedskirchen, die da miteinander den Verband oder eben die evangelisch reformierte Kirche Schweiz wollen bilden und dort die Gemeinschaft fördern. Wir haben ja eine riesige Vielfalt. Jede Kirche hat eine eigene Reformationsgeschichte, eine eigene, wie sie entstanden ist, wie sie sich entwickelt hat. Ist auch konnotiert mit den kulturellen Situationen, die sie drin lebt. Und das hat einfach eine grosse Vielfalt. Und das ist einerseits etwas sehr Schönes. Wir sind nicht so eine monotone Kirche, sondern eine vielstimmige Kirche. Und gleichzeitig ist dann die grosse Herausforderung, was profiliert uns, was hält uns zusammen. Und das ist die zweite grosse Aufgabe. Und die dritte ist so ein bisschen speziell. Da heisst es, man soll Impuls zum geistlichen Leben geben als Präsidentin. Aber natürlich, das machen auch der Rat als Ganzes und auch die Synode. Und ja, da ist, glaube ich, so einfach mal so ein bisschen zuerst das Ohr reinhängen und nicht einfach irgendwie irgendetwas Impulse, sondern mal hören, was braucht es eigentlich. Das sind diese grossen Aufgaben und ich freue mich darauf.
Das klingt nach genug Arbeit, aber wie du sagst, auch sicher nach Aufgaben, wo man sich darauf freuen darf und auch ganz wichtigen Aufgaben, die du da hast. Und wenn das EKS-Präsidium in den Medien erwähnt wird, dann wird so vielleicht auch die Wichtigkeit, die Aufgaben haben, gerne auch so hervorgehoben, indem dass die Person, die das EKS-Präsidium innehat, also jetzt du, als oberste Reformierte bezeichnet wird. Und wir haben ja im Vorfeld von dieser Folge darum gebeten, sollen uns doch Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Fragen an dich schicken. Und das ist gerade schon eine erste. Jemand wollte wissen, respektive es sind sogar mehrere gewesen, was macht es mit dir, wenn du in den Medien oder auch sonst als oberste Reformierte bezeichnet wirst? Was löst das bei dir aus?
Gut, also zuerst einmal muss ich aber denken, das stimmt nicht. Ich bin nicht die oberste Reformierte. Nach unseren Strukturen ist eigentlich die oberste Reformierte die Präsidentin von der Synode. Das ist so unser basisdemokratischen Verständnis, das ja anlehnt, auch an den Aufbau vom Staat, dass der Nationalratspräsident oder der Präsident von der Vereinigten Bundesversammlung ist der oberste Bürger von der Schweiz, und so ist auch die Präsidentin von der Synode eigentlich die oberste Reformierte. Das stimmt eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite bin ich natürlich die Reformierten eben, wie wir vorhin gehört haben, repräsentiert und viel auch gegen raustritt. Und darum wird das häufig so als oberste Reformierte bezeichnet. Ich bin so ein bisschen auch ein Gesicht von der Reformierten, natürlich nicht das Einzige, oder? Das wird mir auch sehr wichtig sein, verschiedene Gesichter zeigen. Aber weil halt das Gesicht viel gezeigt wird, haben viele Leute das Gefühl, das ist die oberste Reformierte, was nicht ganz stimmt.
Es ist ja jetzt eigentlich zum ersten Mal in einer über 100-jährigen Geschichte von diesem Verein, dass eine Frau an der Spitze steht und Präsidentin ist. Jetzt könnte man ja auch so ein bisschen böse sagen, und das ist schon die nächste Zuhörerinnenfrage, Rita. Jetzt, wo es die Männer verbockt haben, hat man eine Präsidentin gewählt und die darf jetzt aufräumen. Ärgert die das auch?
Ich habe gerade vor kurzem ein Interview gegeben beim Schweizer Radio im Kontext, zusammen mit der Monika Rühl, die ja Economy Suisse übernommen hat, auch so ein bisschen in ihrer kritischen Krisensituation. Und da sind wir das Gleiche gefragt worden. Und das hat so ein bisschen ärgern tut es mich nicht. Ich würde auch sagen, es ist ja vielleicht auch etwas Ehrenvolles, dass man sagt, jetzt sind wir in einer Krise und wir trauen es dir zu, da eben Impuls zu geben, dass es weitergeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass Frauen vielleicht auch die Qualität haben, auf ihre Krise sehr gut können zuzulassen. Was ist eigentlich der Ursprung? Was sind die Probleme, die wir haben, auf die verschiedenen Mitglieder oder Leute zu hören? Und nachher dort konstruktiv nach Lösungen zu suchen, ist vielleicht auch eine weibliche Eigenschaft. Und man das Gefühl hat, das traut man den Frauen vielleicht eher zu. Ich würde es jetzt eigentlich so ein bisschen reframen und sagen, es ist eigentlich super, dass man sagt, jetzt braucht es eine Frau, deren trauen wir das zu, dass sie da zusammen mit den anderen wirklich die Institution wichtigen Schritt vorwärts bringen.
Es kann aber natürlich auch ein rechter Druck sein, oder? Also das, was jetzt ziemlich gescheitert ist, mit schlechter Presse auch in den Medien war, hat sich ja jetzt nicht von Grund auf komplett verändert, sondern du bist jetzt neu dort, plus ein neues Ratsmitglied. Bist du zuversichtlich, dass jetzt alles gut kommt? Oder hast du manchmal, vielleicht so vor dem Einschlafen, das Gefühl, Jesus Gott, wie ist das passiert, dass ich jetzt der Kopf bin dort, wo man anschaut?
Also ja, da gebe ich dir völlig recht. Oder wenn ich so Schlagzeilen lese, wie sie ist das Gesicht der Hoffnung oder jetzt kommt der Neuanfang und so, denke ich, oh nein, macht das nicht. Eine allein kann sowieso nicht so etwas neu machen. Auf der anderen Seite merke ich, ja, echt viel Support bekommen. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Post ich bekommen habe auf allen Kanälen, wie viele wirklich Leute, die geschrieben haben, sie unterstützen mich, auch aus dem Kreis von wirklich kirchenpolitisch sehr aktiven Leuten, wo ich das Gefühl habe, es ist sehr viel Goodwill rum und sehr viel auch ein Wille, wir können das besser und wir machen jetzt eine Art ein bisschen wie ein Reset. Das kann man nie ganz machen, ist mir klar. Aber ich spüre sehr viel Goodwill und das ist das, was mich irgendwie auch zuversichtlich macht, dass wir jetzt hier in neue Gewässer aufbrechen.
Wir haben es angesprochen, die EKS ist ein Stück weit in einer Krise und ich will gar nicht auf die Umstände näher eingehen, wie es zu dieser Krise gekommen ist. Das ist jetzt auch Geschichte. Es ist natürlich schon wichtig, dass die entsprechend aufgearbeitet wird, aber das ist jetzt ja im Tun, respektive Gefäß dafür sind geschaffen worden. Und gleich ist es eine Frage, die ich mehrfach bekommen habe oder die wir mehrfach bekommen haben. Und ich an dieser Stelle dir gerne stellen, mehrere Zuhörerinnen und Zuhörer übrigens wollten wissen, was machst du, damit es künftig nicht mehr zu sexuellen Übergriffen kommt?
Man kann es nicht garantieren, dass es zu keinem Übergriff kommt, welcher Art auch immer. Aber was wir ja jetzt wirklich dran sind und wo übrigens mehrere Mitgliedskirchen ja auch schon dran sind, sind wirklich so Strukturen aufzubauen, Konzepte aufzugleisen. Erstens zur Prävention. Das hat ganz viel mit der Ausbildung, mit der Bildung, also von Professionellen. Machen wir übrigens auch schon lange, oder? Im Vikariatskurs für Pfarrerinnen und Pfarrer. Aber nachher auch für die Freiwilligen, die in der Jugendarbeit tätig sind oder auch sonst in so sensiblen Bereich, dass man wie sagt, und das ist viel unterwegs, also es, alle, die hier mitarbeiten, müssen einfach durch das durchgehen. Und das ist ja auch jetzt nicht nur eine Auflage, sondern auch ein Gewinn für alle. Da bin ich auch für Freiwillige, oder? In so Schulungen zu sein. Das werden wir sicher auf der Stufe EKS machen, aber dort sind wir ja nicht so viel, sondern wirklich schauen, dass das in allen Mitgliedskirchen zum Standard wird. Und das ist ja auch schön, oder, dass wir so eine Kirchengemeinschaft sind, wo die Kirchen, die das schon erarbeitet haben, vielleicht auch schon erste Erfahrungen haben, das nachher den anderen auch zur Verfügung stellen können. Und das ist etwas, wo ich mich würde sehr einsetzen dafür. Und das andere ist, also neben der Prävention, wirklich auch, dass man Vorgehensweisen hat und Anlaufstellen, wenn man etwas beobachtet, oder? Das ist wie das andere. Also, wenn etwas passiert, oder wenn man Anzeichen hat, dass da etwas komisch läuft, dass man wirklich weiss, wo habe ich neutrale Anlaufstellen, wo ich das melden kann, ohne irgendwie in schwierige Situationen hineinzukommen. Und das ist wieder der andere Teil. Und ich möchte mich schon dafür einsetzen, unabhängig jetzt von diesen Untersuchungen, von diesem aktuellen Fall, dass wir das einfach wirklich durchziehen in allen Mitgliedskirchen.
Also ich höre von dir, Sensibilisierung ist ein wichtiges Thema, entsprechende Gefäße schaffen, entsprechende Anlaufstellen schaffen. Wie hast du das Gefühl, welche Rolle spielt Diversität auch bei dem Thema? Bis anhin ist es ja oft so gewesen, dass wenn Menschen, insbesondere Frauen statistisch gesehen, Opfer von so Übergriffen geworden sind, sie als Anlaufstelle einfach meistens Leitungsgremien gehabt haben, die relativ uniform gewesen sind, in dem Sinn, dass es vor allem ältere Männer gewesen sind, wo sie dann haben müssen eigentlich ihr schwieriges Anliegen platzieren. Ja. Und ich habe dich wahrgenommen als jemand, der auch im Wahlkampf, wenn man dem so sagen kann, im Vorfeld immer wieder betont hat, wie wichtig Diversität ist für unsere Kirche, weil sie auch nur so unsere Kirche repräsentiert. Und wie siehst du das in Bezug auf Diversität, wenn es um das Thema geht?
Also man muss zwei Sachen sagen. Oder das eine ist, dass die Anlaufstellen eben nicht innerhalb von unserer Kirche sind. Also das sind nicht Leute, die in der Kirche arbeiten. Das sind Leute, die man nicht kennt, oder? Die von extern so eine Anlaufstelle sind. Und dort ist ganz klar, das muss divers besetzt sein. Und früher ist das noch wie so gewesen, eben, da hat man irgendwie quasi zum Dekan müssen oder zum Kirchenpräsident. Und das ist klar, oder? Dass sie früher sehr lange einfach Männer waren und das hat das nicht gefördert, dass sich jemand getraut zu outen. Also, dass die externen Anlaufstellen, die sind ganz klar divers besetzt. Das ist klar. Und nachher denke ich schon auch, dass also ist es ganz wichtig, dass halt unsere Gremien divers besetzt sind, dass unsere Berufskörper, also Ministerien, also Gemeinschaft von den Pfarrerinnen, Pfarrer, Sozialdiakonen, Diakonen, dass das divers ist, und zwar einfach aus verschiedenen Gründen. Es gibt sehr viele Studien, dass man sagt, dass diverse Teams einfach viel besser können agieren, viel wirksamer sein, viel effizienter sein. Und das ist sicher etwas, ja, was ich auch möchte probieren zu fördern, was aber an vielen Orten auch schon eigentlich gut unterwegs ist. Aber da braucht es sicher noch die eine oder andere Bemerkung dazu. Ja.
Wenn du sagst, gut unterwegs ist, denkst du, wahrscheinlich schätze ich jetzt so an Fahrberuf zum Beispiel, oder? Wo
genau.
Eine hohe Durchmischung hat.
Oder? Der Fahrberuf hat eine hohe Durchmischung und so Gremien auf lokaler Ebene, Kirchenpflege, Kirchgemeinderäte, die sind ja auch schon recht gut durchmischt. Da ist vielleicht ein anderes Problem, dann nachher die Altersstruktur, oder? Dass ja, ist wichtig, dass man dort auch die Altersstruktur durchmischen, jetzt nicht nur der Gender-Aspekt, sondern das Alter, aber auch die Lebenswelten, wo die Leute herkommen, oder? Dass wir unsere Kirchen auch breiter aufstellen können, dass wir mehr Leute erreichen aus verschiedenen Kontexten, aus verschiedenen Generationen. Und das ist auch etwas, was sehr wichtig wird.
Ja, du sprichst jetzt hier etwas an, wo ich eigentlich zuerst in der Vorbereitung gedacht habe, über das müssen wir jetzt nicht auch noch mit dir reden. Weil in jedem Interview, das ich mit dir habe gelesen in der letzten Zeit, ist das immer wieder vorgekommen, so die Frage, hat die Kirche eine Zukunft? Und wie? Und die grosse Krise von der Landeskirche etc. Aber du sprichst jetzt natürlich mit der Altersstruktur, mit den Lebenswelten, wo man vielfach nicht genügend erreicht, das ja auch selber an. Und es ist tatsächlich auch etwas gewesen, was bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine wichtige Frage war. Also erstens mal so generell, hat die Kirche eine Zukunft? Und wenn und wie? Und die andere Frage nachher noch ein, ist jetzt quasi so ein Staatskirchenmodell, wie wir im Moment haben. Also mit den Landeskirchen. Ist das vielleicht einfach ein Auslaufmodell, wo jetzt meine Generation vielleicht nicht mehr damit rechnen kann, dass wir in dem Sinne noch pensioniert werden?
Ich glaube, so schnell geht es nicht. Ja, also die Frage, ob die Kirche eine Zukunft hat, darf ich das sagen? Mir nervt die ein bisschen. Weil wir sind eigentlich nicht da, um der Kirche eine Zukunft zu geben, sondern wir sind da, um das Evangelium in Wort und Tat zu leben und zu verkünden. Und das ist unser Auftrag. Und für das ist es natürlich gut, wenn wir die Gemeinschaft haben, wenn wir die Strukturen haben, wenn wir die Organisation haben, die uns da drin unterstützt. Aber unsere Leidenschaft muss da drin sein, oder? Dass wir sagen, wir haben einen Mehrwert zu verkünden, wir haben einen Mehrwert zu leben und da engagieren wir uns gesamtgesellschaftlich, da engagieren wir uns für die verschiedensten Menschen, da bilden wir Communities an verschiedensten Orten, wo das miteinander leben wollen. Das ist unser Auftrag, so einen Raum schaffen. Und der Auftrag bleibt, oder? Und unabhängig von der Zahl. Und ich glaube, wenn wir das mit Leidenschaft machen, dann haben wir eine Zukunft. Aber das ist mir wichtig. Und wir sind ja schon lange keine Staatskirche mehr, oder? Also, wir haben in verschiedenen Kantonen verschiedene Modelle von der Zusammenarbeit mit dem Kanton. Ganz losgelöst im Kanton Genf. Und was das mit dieser Kirche macht, das sehen wir, oder? Es ist eine Kirche, die wirklich die ganzen Mitfinanzierungen sehr fehlen und die sehr jetzt sich am nach der Decke strecken sind. Wobei ich auch muss sagen, ich habe mich so ein bisschen auseinandergesetzt mit der Kirche in Genf, also noch nicht vertieft, aber ich sehe, dass gerade vielleicht auch die Not, dort hat es also tolle Projekte, die da entstehen.
Not zum, macht Erfindung.
Ja, vielleicht so ein bisschen so, oder? Also eben im Sinn, wir haben vom Modell die totale Entflechtung von Kirche und Staat bis so die Ängste, die hat vielleicht noch Bern oder wo aber jetzt auch einen Schritt weitermacht. Und ich finde aber so Kooperationsmodell, das hat ja jetzt so Jacqueline Fehr vom Kanton Zürich, die so Leitsätze zur Zusammenarbeit von Kirchen und Religion, Staat und Religionsgemeinschaften herausgegeben hat, ganz klar gesagt, oder dass doch auch die Säkularstaat eigentlich merkt, dass die Kooperation mit den Religionsgemeinschaften schon etwas sehr Wertvolles ist. Und ich glaube, dass wir hier auf einem Weg sind, wo wir das entflochten haben. Aber ich glaube nicht, dass wir in den nächsten paar Jahren das Modell Genf, glaube ich nicht, dass das Zukunftsmodell ist von der Mehrheit der Kantone.
Weil ja auch der Staat zum Beispiel vom Zuordnungsmodell in Zürich profitiert auch der Staat. Das muss man wirklich auch immer wieder mal betonen. Es ist nicht einfach, dass Kirche von dem nur profitiert, sondern der Staat profitiert auch. Ich glaube, es ist wirklich im besten Fall Win-Win, oder? Wie würdest du das sehen?
Also ja, das zeigen ja die letzten Abstimmungen, oder, was immer wieder gegeben hat in so verschiedenen Kantonen zum Trennung von Kirche und Staat oder von Abschaffung von juristischen Steuern und wo nachher in diesem Zusammenhang immer wieder Studien auch erhoben worden sind und wo man gesehen hat, also der es ist immer schwierig, oder von Nutzen zu reden, aber der Impact, den die Kirche hat auf die Gesellschaft, ist viel grösser als das Geld, das der Staat dort über juristische Steuern oder über Staatsbeiträge zur Verfügung stellt. Und es ist ja schon noch interessant, dass die letzte Abstimmung jetzt im Kanton Zürich zur Abschaffung von juristischen Kirchensteuern, dass dort 70%, also viel mehr Leute als zu unserer Kirche gehören, dafür gestimmt haben, dass man das so beibehalten, weil man einfach gesagt hat, den Nutzen oder das, was die Kirche für das allgemeine Wohl eigentlich beiträgt von dieser Gesellschaft, dient auch den Institutionen und den juristischen Personen, sprich den Firmen, die da die Steuern zahlen. Und das finde ich wichtige Ergebnisse, und ich glaube, an denen müssen wir auch weiterarbeiten. Ja.
Ein paar von den Institutionen, die Kirchen über Steuern unterstützen, sind ja jetzt gerade in den letzten Monaten ziemlich verärgert auch über das, wie sich Kirchen in gewissen Kantonen mindestens gebärdet hat, was um Konzernverantwortungsinitiativen ging. Es war eine total unübersichtliche Situation, wenn man die ganze Schweizer Kirchenlandschaft anschaut. Wir haben zum Teil Städte gehabt, wo wirklich an jedem zweiten Kirchenturm riesige Transparenz gehangen. Wir haben andere Kantone gehabt, wo an keinem einzigen Kirchenturm etwas gehangen ist, und man hat sehr zurückhaltend kommuniziert. Ist das etwas, wo du würdest sagen, das ist eine Stärke von dieser reformierten Organisation von Kirchen, die wir haben und sind? Oder würdest du dir manchmal auch wünschen, dass man so, wie man kann sagen, okay, jetzt reihen wir uns einmal ein und betreten mal einen Standpunkt auf eine ähnliche Art und Weise, alle zusammen, vielleicht eben repräsentiert durch einen EKS?
Es ist so ein bisschen beides. Oder auf der einen Seite habe ich schon das Gefühl, ich möchte schon auch dazu beitragen, dass man mehr das Gespräch sucht im Vorfeld von so wichtigen Abstimmungen oder wichtigen Fragestellungen, gesamtgesellschaftliche, wo man ja, die kommen ja nicht vom Himmel, oder die sieht man auch ein bisschen anrollen. Und dass man dort rechtzeitig das Gespräch sucht, miteinander, mit den Verantwortlichen von den verschiedenen Kirchen, vielleicht auch in der Synode. Es wäre schon wünschenswert, dass man auch manchmal mit einer Stimme reden kann oder auch ein bisschen sich an irgendwelche Verhaltensweisen sich ein bisschen durchsetzen. Auf der anderen Seite ist ganz klar, dass jede Mitgliedskirche bleibt auch autonom. Und man kann es nicht anders machen als durch einen intensiven Dialog. Und es ist nicht auszuschliessen. Oder ich bin sogar sicher, dass wieder so Situationen werden kommen, wo die einen so und die anderen so. Das gehört zu unserem Reformiertsein auch, eben zu unserem föderalen System. Wir haben wirklich einen föderalen Aufbau. Und da gibt es verschiedene Positionen. Das ist ja nicht nur bei uns, bei den Reformierten so. Das ist ja, wenn man jetzt schaut, das Gehäu, die Schweiz hat in Corona, oder? Ja. Muss man sagen, das ist die Herausforderung von jedem föderalistischen System. Und diesen Aufbau haben wir als Reformierte ja übernommen. Man muss jetzt aber auch sagen, oder, Katholiken, die ja eben keine Schweizer Genetik haben, sondern die ja wirklich das hierarchische System haben, also sie haben ja nicht weniger Einheit. Das hat dann vielleicht die Bischofskonferenz, die etwas sagt, aber die einzelnen Bischöfe, ihren Bistümer, haben ja dann wieder auch eine eigene Kultur, und die Basis ist ja dann häufig ganz anderer Meinung als ihre Bischöfe, und dann gibt es ein ähnliches Gehäu, oder? Also, von dem her, es ist eine Herausforderung, und vielleicht, oder der mündige Mensch, der mündige Schweizer, will vielleicht gar nicht eine Kirche, die ihm einheitlich sagt, so und so sollst du jetzt dich verhalten. Sondern der mündige Mensch, der mündige reformiert, will eine Kirche, die sagt, hey, wir haben hier eine wichtige Fragestellung, die uns alle beschäftigt. Lass uns mal miteinander offen und wirklich offen, meine ich auch ergebnisoffen, diskutieren. Setzen wir es mal in Dialog mit unseren christlichen Wurzeln, mit unseren christlichen biblischen Schriften, mit unserer Tradition, mit unseren Werten, und schauen mal, führen wir mal einen offenen Diskurs. Ich glaube, das ist das, was unsere Mitglieder wollen. Ich habe auch viele Mitglieder gehört, jetzt unabhängig Also Leute aus Firmen oder so, die gesagt haben, hey, ich brauche nicht eine Kirche, die mir sagt, was ich jetzt abzustimmen habe, aber ich will eine Kirche, wo ich drin kann diskutieren, was ist jetzt eigentlich das Beste. Und nachher gehe ich selber zu meinem Stimmzettel und schreibe dort Ja oder Nein drauf. Und ich glaube, es ist auch eine kleine Illusion, oder, eine Kirche zu haben, die mit einer Stimme redet. Und den Leuten sagt, das und das ist jetzt richtig.
Das entspricht nicht der reformierten Genetik. Wenn wir gerade bei den Mitgliedern sind, möchte ich noch eine Zuhörerfrage. Es war ein Mann, der sie gestellt hat. Frau Famos, warum soll ich Mitglied von der reformierten Kirche sein oder bleiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es ja eigentlich auch, oder wir haben ja Monopolstellung verloren. Früher hat man sich das gar nicht gefragt. Man ist einfach dabei gewesen, reformiert und katholisch, weil Großmutter und Mutter und der Vater das schon gewesen. Und heute fragt man sich das, wie man sich ganz viel anders auch fragt, was man sich früher nicht hätte müssen fragen. Ja, genau, wieso soll man jetzt reformiert werden? Man kann ja auch neu reformiert werden oder reformiert bleiben. Es gibt verschiedene Gründe. Zuerst mal finde ich, wenn man jeder sagt ja, ich kann auch alleine glauben. Das stimmt. Jeder kann alleine seine Spiritualität suchen und finden. Aber ich glaube, man braucht Auseinandersetzung mit Leuten, die auf dem gleichen Weg sind, die mit einem diskutieren, die mit einem die 2000-jährigen Schriften immer wieder probieren zu übersetzen. Das ist sicher im reformierten Kontext hat man ganz viele spannende Leute, die man mit ihnen das kann diskutieren. Zweitens ist vom Engagement. Man hat einfach viel grössere Wirkung, wenn man sich miteinander für etwas engagiert, als wenn man sich einzeln engagiert. Und man hat eine grössere Wirkung, wenn man sich über längere Zeit engagiert. Und darum ist sicher das ein zweiter Grund, wieso dass man sich einer reformierten Kirche so anschliessen soll. Und das Dritte ist ja, das ist ja völlig unsexy im Moment, so über lange Zeit bei einer Organisation zu bleiben. Aber ich habe wie das Gefühl, Religion oder Glauben ist ja etwas, das ist kein Fast-Instant-Produkt. Das ist etwas, wo man eigentlich ein Leben lang muss formen, muss diskutieren, muss leben, muss durch Krisen durchgehen. Und in der Gemeinschaft vor einer Kirche, die eine 500-jährige Tradition hat und ganz viele Leute, die da miteinander unterwegs sind, hat man, glaube ich, die Chance, so ein bisschen dran zu bleiben. Und das ist ja das Schöne, oder? Bei der reformierten Kirche. Es ist eine grosse Kirche mit einem breiten Dach, wo man auch in jeder Lebensphase entscheidet, wie nach, wie viel Engagement man sich jetzt kann und will geben. Mhm. Und es ist nicht wie in einer kleinen, überschaubaren Gruppe, wo dann jeder am nächsten Sonntag fragt, die hat die aber nicht gesehen. Mhm. Das ist bei uns wirklich, da tut man immer schauen, es gibt Lebensphasen, wo man sich enger kann engagieren kann, wo man sagt, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, oder jetzt habe ich meine Kinder, und ich will mit denen eins feiern, mit den Kleinen. Mhm. Oder nachher ist man wieder voll im Gestreut und sagt, das ist gut, was die Kirche macht, aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Also je nach Lebensphase. Und vor allem hat man dann auch in der Krise, also muss man nicht noch zuerst jemanden suchen, der mich jetzt unterstützt, sondern man weiss, ich habe da eine offene Tür. Die ist offen, auch wenn ich sie jetzt gerade brauche. Also das sind so verschiedene Gründe, wieso man reformiert sein oder werden.
Das sind sehr wertvolle Gründe, ja.
Jetzt weiss man so aus der Forschung heraus, die man gemacht hat, dass etwas vom Allerwichtigsten, ob sich jemand zu einer Religionsgemeinschaft weiterhin zugehörig fühlt oder nicht, sind weniger die theologischen Inhalte, sondern die praktizierten Rituale und Brüche. So etwas ganz, ganz Zentrales von dem steht uns ja morgen mit Heilig Oben bevor. Vielleicht etwas, was wirklich auch noch viele betrifft, die sonst eigentlich nie in die Kirche gehen, die würden dann gerne gehen. Jetzt haben wir ein kleines verrücktes Jahr, es wird für viele Menschen gar nicht möglich sein. Ich frage jetzt mal, wie feierst du Heilig Oben, Weihnachten? Wie machst du das in diesem Jahr und sonst?
Für mich gehören zu Heilig Ob immer zwei Elemente. Das eine ist die grosse Familie und das andere ist die kleine Familie. Und beides ist sehr wichtig. Oder die kleine Familie ist meine Familie. Jetzt, dieses Jahr wird es wirklich die sehr kleine Familie sein. Ich, mein Mann, meine Kinder, meine Mutter laden wir ein, die jetzt alleine ist, leider. Und dann sind wir ganz kleine Familie mit viel Abstand. Aber ich glaube, der familiäre Zusammenhalt, wenn das möglich ist, oder, ist das etwas sehr Schönes. Und dort gehören natürlich auch die Lieder dazu und Geschichte und das Zusammensein und die Gemeinschaft spüren auch. Und ganz wichtig ist eben die Grossfamilie, sage ich jetzt dem, also die kirchliche Gemeinschaft, die ganze Gemeinschaft. Für mich gehört immer so etwas dazu. Gottesdienstbesuch, wenn es möglich ist. Also wir jedes Jahr, also für mich wird es nicht wie Nacht, wenn ich nicht mit einer vollen Kirche kann oder auf Fröhliche singen oder einfach auch spüren, da hat es andere Leute, die mit mir unterwegs sind. Und da hat es jemanden, der mir die Botschaft zuspricht, auch wenn ich sie vielleicht nicht jedes Jahr selber gleich viel spüren, oder? Ja. Und das ist wichtig, oder? Es haben nicht alle Familien, wo sie sich drin wohlfühlen, oder? Und dass man nachher auch das grössere Ganze kann haben. Und dieses Jahr müssen wir halt das ein bisschen auf eine andere Art schaffen. Ich freue mich schon auf den Videoclip von Church United, wo da Pfarrer von Genf bis Schlein miteinander Online-Gottesdienst feiern. Wir haben jetzt ja 100'000 Podcasts und da müssen wir uns halt so ein bisschen behelfen.
Du hast gesagt, ganz am Anfang, deine Aufgabe als EKS-Präsidentin wird auch sein, gewisse Impulse setzen, und du hast gerade jetzt von der Weihnachtsbotschaft geredet. Wir wollen dich den letzten Impuls in diesem Podcast in diesem Jahr setzen lassen. Bist du ja als ehemalige Sprecherin vom Wort zum Sonntag gewohnt, in kürzester Zeit etwas auf den Punkt zu bringen. Rita, die Weihnachtsbotschaft, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst an dem Vortag vom Heiligen Abend.
Und sie hat es wirklich nicht gewusst und können
warten. Das Mikrofon gehört dir.
Okay, Weihnacht heisst für mich, also Gott wird Mensch. Das heisst, Gott ist eine Kraft, die wir im Menschlichen, im Irdischen begegnen, die uns dort eine andere Transzendenz auch auftut. Also im Irdischen, im Jetzt, wenn wir die Augen auftun und das Herz auftun, dort sehen wir immer auch etwas Göttliches. Das ist, man sagt, die Inkarnation, oder? Das ist, Gott wird Mensch. Und das andere ist, Gott ist nicht, kommt nicht mit einer grossen Majestät auf die Welt, sondern in einem kleinen, verwundbaren, verletzlichen, Kind, wo auch Fürsorge braucht. Also suchen wir Gott nicht im Grossen, nicht im Lauten, nicht im Mächtigen, sondern suchen wir Gott im Kleinen, im Verletzlichen, im Unauffälligen. Und ich denke, das ist jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit wichtig. Gott begegnet uns nicht im pompösen, grossen, leuchtenden, sondern im Kleinen.
Das ist wahrscheinlich etwas, das ganz viel jetzt noch einmal anders hören, als man es vor einem Jahr hätte gehört. Ich darf vielleicht zum Abschluss, wenn wir vor einem Jahr wären zusammengesessen hier, hat wahrscheinlich niemand von uns drei gedacht, dass du in 12 Monaten EKS-Präsidentin bist. Wir hätten nicht gewusst, was alles für Wechsel kommen. Wir hätten keine Ahnung von Corona zu dem Zeitpunkt jetzt. Das heisst, wir sind uns durchaus bewusst, dass ganz vieles von dem, was passiert, nicht planbar ist und auch ein bisschen manchmal über uns runterbricht. Trotzdem gibt es irgendwie Sachen, wo du dich darauf freust in 2021 oder Ziel, die du hast, vielleicht auch Vorsätze oder was du würdest wünschen, wenn in einem Jahr wieder würdest auf das Jahr dann zurückschauen, was dann könnte passiert sein.
Also jetzt so ein bisschen gesamtgesellschaftlich wünsche ich mir, dass die Erfahrungen, die wir doch auch gemacht haben in Corona, neben allem wahnsinnig Schwierigen, dass zum Beispiel auf einen Zusammenhalt darauf ankommt, dass wir auch das Leben mal runterfahren kann und dort nachher ganz neue Qualitäten entdeckt, dass wir die die globalen Probleme wirklich nur lösen können, wenn wir sie global angehen. Also, das ist etwas, wo ich mir sehr hoffe, dass das bleibt hängen. Auch wenn die Impfung kommt, und das hoffe ich auch sehr, dass wir möglichst gleich wirklich aus dieser Corona-Situation rausgehen. Das ist etwas, was ich mir sehr wünsche und was ich erhoffe. Und ich wünsche auch denen, die jetzt wirklich echt durchhudeln durch diese Krise, also die jemanden verloren haben, aber auch die, die bis an die Grenzen müssen arbeiten müssen, oder auch die, die jetzt auch wirklich wirtschaftlich oder finanziell kurz an ihre Grenzen kommen, dass die in einem Jahr eine Gesellschaft erlebt haben oder eine Gemeinschaft auch, die sie getragen hat und unterstützt hat.
Mit deiner wunderbaren Weihnachtsbotschaft, Rita, und deinen schönen Wünschen für 2021 bleibt uns, Stefan, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einerseits zu danken für ihre Treue in dem ersten Jahr, wo wir den Podcast gemacht haben.
Für die ganzen Zuschriften, die wir bekommen haben,
ja,
das wirklich ist
wirklich wunderbar.
Jedes Mal mega wichtig, weil dann merken wir, dass wir nicht irgendwie in leeren Äther rausschwätzen, sondern dass die da sind, uns gehören und mitdenken.
Vielen Dank.
Merci.
Wir freuen uns auf weitere spannende Gespräche im 2021 und wünschen euch jetzt frohe Weihnachten.
Und einen ganz guten Übergang ins neue Jahr. Und dort warten wir am 13. Januar wieder auf euch. Gebt euch Sorge.
Tschüss zusammen.
Ade.